Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.
Herzlich willkommen.
Und herzlich willkommen.
Ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Episode von Lecker anders. Heute bin ich nämlich im Gespräch mit Mario Neunaber. Hi Mario.
Hallo Anouk.
Ich frage mich gerade eigentlich, Mario, sprich ja auch Nederlands oder werden wir heute hier Deutsch miteinander sprechen?
In Beetje, aber dann hörst du auch schon fast auf.
Ja, mal gucken, welche Wörter noch rauskommen, finde ich aber gut. Mario, vielleicht für die dich noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich bin der Mario Neunaber, komme gebürtig aus Bremen, habe meinen Ursprung im Fußballbereich, habe in der Jugend von der U15 bis zur U23 unter anderem für Werder Bremen gespielt, war dann viel im Bereich der dritten Liga und auch in der zweiten Fußball-Bundesliga unterwegs, habe dann im Anschluss ein Jahr auf der Geschäftsstelle für Rot-Weiß Essen auch gearbeitet, danach mich aber nochmal bewusst entschieden, aus dem Fußball rauszugehen und 5 Jahre für ein Audi-Auto aus in Mönchengladbach gearbeitet. Das ist doch eine tolle Möglichkeit, ein Trainee-Programm zu durchlaufen und bin mittlerweile seit 4 Jahren für Bundling aktuell in der Funktion als Head of Sales tätig.
Ja, und da ist dann auch der deutsch-niederländische Twist, ne? Kann man so sagen.
Ganz genau.
Ja, da werden wir bestimmt gleich näher drüber sprechen. Und Fußball ist ja auch immer so ein schönes deutsch-niederländisches Thema. Ich merke schon, wir haben hier gute Gespräche. Ich stelle am Ende immer die Frage, deutsche oder niederländische Nationalelf. Ich glaube, diese Frage, die können wir zwei uns wahrscheinlich sofort sparen, oder?
In dem Fall ist es dann die DFB-Elf.
Ja. Ja, irgendwie konnte ich mir das jetzt auch nicht anders vorstellen. Ja, so machen wir das lecker anders Ende zum Anfang. Mario, sag doch mal, wie ist es dazu gekommen, dass diese niederländische Verbindung bei dir da mit Bundling entstanden ist?
Ja, tatsächlich.
So lecker anders.
Über einen Freund tatsächlich, der für den VVV Venlo unter anderem aktiv ist, der auch fließend Holländisch spricht.
Ja, wenn man hier der Robert wahrscheinlich dann, oder?
Ja, ganz genau, ist der Robert.
Den habe ich auch schon interviewt
in dem
hier.
Fall. Liebe Grüße an dich, Robert, wenn du es gerade hörst. Aber auch darüber hinaus mittlerweile ein tolles Netzwerk hier am Niederrhein. Und da ist man ja grenznah, ja auch mit Personator, auch ein deutsch-holländisches Unternehmen, sehr guten Kontakt mittlerweile. Und ja, wenn man hier an der Grenze direkt wohnt, dann kommt man gar nicht drumherum auch ja, auf die holländische Seite zu gucken.
Hattest du während deiner Fußballzeit schon irgendwie so mal über die Grenze geschaut oder war das eher immer sonst mehr im privaten Bereich?
Nee, tatsächlich gar nicht. Ich war in meiner Fußballerkarriere nur in Deutschland aktiv und mal kurz darüber nachgedacht, auch ins Ausland zu wechseln, hat sich dann aber tatsächlich nicht so ganz ergeben.
Und bevor wir aufs Berufliche eingehen, hast du was mit den Niederlanden gehabt schon? Also bist du so jemand von den vielen, vielen Reisenden, die gerne im Nachbarland Urlaub macht oder so? Oder war auch das eigentlich, hat sich das Land erstmal so gar nicht für dich entschlossen?
Zu meiner Zeit in Emden gab es tatsächlich Berührungspunkte. Da sind wir gelegentlich nach Groningen gefahren. Hat sich dann immer gut ergeben, wenn in Deutschland Feiertag war und man trotzdem in Holland einkaufen konnte. Von dem her gab es da erste kleinere Berührungspunkte. Aber ansonsten war ich auch viel in Süddeutschland unterwegs und hatte dann eher weniger Punkte mit den Niederlanden zu meiner aktiven Fußballerzeit.
Ja, damit erschließe ich schon die zweite Frage, ob Berge oder Meer vielleicht, aber gut, da kommen wir. Hebe ich mir nochmal für später auf. Ja, und dann Bundling, also der Robert hat da so ein bisschen vielleicht in seinem Netzwerk gemischt erzählt. Was macht Bundling und wie ist es so mit den Niederländern?
Ja, mit Bundling sind wir letztendlich im Bereich der digitalen Kommunikation unterwegs, unterstützen Sportvereine im Bereich der Sponsorenkommunikation, aber auch Businessclubs, wo es dann in erster Linie um die Mitgliederkommunikation geht, aber auch insgesamt mehr als 700 Unternehmen im Bereich der Mitarbeiterkommunikation. Also wie du merkst, es geht immer um Kommunikation, um miteinander zu sprechen und idealerweise auch grenzübergreifend.
Ja, und der niederländische Touch, Mario?
Ja, tatsächlich dadurch, dass Bundling den Ursprung in Holland auch hat. Wir haben holländisches Dach mit zwei holländischen Standorten, einen in Venray und einen in Uden. Standorte generell von Bundling neben dem in Deutschland, auch noch in Frankreich und in Belgien mittlerweile. Ja, tatsächlich der direkte Kontakt kam dann gar nicht so sehr über Robert zustande, klar über Venlo auch immer wieder Kontakt gehabt in ein gewisses Netzwerk von Fay. Aber der direkte Kontakt kam damals tatsächlich über Personator zustande. Das ist auch ein deutsch-holländisches Unternehmen.
Spannend. Hast du direkt, also wie ist das so, mit so einem niederländischen Ursprung, gibt es da so lecker anders Unterschiede in der Arbeitsweise? Was hast du so für dich da vielleicht am Anfang erfahren oder jetzt auch noch? Was nimmst du so für dich mit an den lecker anders Unterschieden oder Gemeinsamkeiten vielleicht auch?
Ja, am Anfang ist mir tatsächlich gar nicht so sehr aufgefallen, aber ich erinnere mich gerne auch an den ein oder anderen Vortrag von dir, wo du ja mal wieder auf die Unterschiede auch zwischen Deutschen und Niederländern hinweist. Aber was man definitiv sagen muss, die Deutschen sind exakter in ihrer Arbeitsweise, sind ein bisschen penibler auch. Bei den Holländern ist es dann eher so, ja, wird schon irgendwie funktionieren, manchmal dann auch last minute, aber das Gute ist, es funktioniert dann tatsächlich auch am Ende. Die Holländer hingegen, für mich eine unglaubliche Hands-on-Mentalität. Hingegen die Deutschen sehr, sehr viel planen, immer bis, du hast es, glaube ich, mal mitgesagt, von A bis Z die Planung, wohingegen die Holländer dann viel entscheidungsfreudiger sind und gerne dann auch direkt anfangen, wo die Deutschen sich manchmal ein bisschen schwerer tun.
Ja, also ich sag mal, wahrscheinlich sehr viel auch, was man so, wahrscheinlich viele mit dir, die in so einem deutsch-niederländischen Kontext tätig sind, teilen würden. Wie ist das mit euren Kunden und Partnern, mit denen ihr arbeitet? Bist du da auch manchmal auf der niederländischen Grenze oder bist du für den deutschen Bereich vor allem zuständig?
Ja, ich bin tatsächlich ausschließlich für den deutschen Bereich zuständig, habe aber insbesondere am Anfang häufiger die Frage bekommen, warum dauert das immer so lange bei euch? Ja, weil es einfach so ein Zyklus in Deutschland ja einfach länger dauert, ne, vom gesamten Entscheidungsprozess, wo zum Teil dann auch, dadurch, dass wir digital sind, auch Datenschutzbeauftragter, manchmal ist noch eine Rechtsabteilung, die mir drüber schaut, hingegen die Holländer so ein bisschen einfacher gestrickt sind, die fragen einfach nur, hey, ist eure Plattform sicher? Kommt meistens ein holländisches Ja und das reicht denen dann schon, ne? Hingegen die Deutschen dann viel, viel mehr prüfen und dementsprechend so ein Zyklus sich etwas mehr in die Länge zieht. Aber wenn man das erstmal verstanden hat und die Unterschiede auch kennt, dann ist das völlig normal und da auch absolut in Ordnung so.
Ja, ich bin ja, wie du auch, Mitglied im Marketingclub Köln-Bonn. Ja. Da macht ihr das als Bindeling ja auch, was ja auch total lustig ist, dass wir uns da, unsere Wege sich auch nochmal getroffen haben, genau, nicht richtig. Nur im deutsch-niederländischen Kontext. Und daher bin ich ja auch aktive, sage ich jetzt mal, Mitnutzerin von Bindeling, weil ihr das für den Marketingclub Köln-Bonn gemacht habt. Da habe ich nur gedacht, oh, das ist bestimmt auch total spannend, DSGVO lässt grüßen. Das ist wahrscheinlich auch in Deutschland nochmal anders angesiedelt als in den Niederlanden. Und vielleicht kannst du ja mal kurz erklären auch, ne, was ihr genau macht, also damit die, die uns zuhören, auch verstehen, was ihr auf den Plattformen, was ihr da zur Verfügung stellt, den Verbänden oder Vereinen?
Ja, tatsächlich ist es beim Marketingclub Köln-Bonn und auch bei anderen Business-Clubs so, dass es ja darum geht, dass Mitglieder sich untereinander kennenlernen und austauschen können. Wenn man sich beispielsweise eine WhatsApp-Gruppe vorstellt, da hat automatisch jeder die Handynummer des anderen, egal ob es vorher abgefragt wurde oder gewünscht ist. Und das ist bei uns nicht so. Bei uns sieht man erstmal keine personenbezogenen Daten. Ich kann dann selber entscheiden, ob ich meine Mailadresse oder meine Handynummer im Sinne des Networkings sichtbar schalte. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ich sehe erstmal, welches Unternehmen und auch welche Mitglieder sind überhaupt im Business Club. Und dann kann ich mich ähnlich wie bei WhatsApp auch in einem 1:1-Chat austauschen. Je nach Business Club gibt es auch Gruppenchats, wo man sich dann in einer Gruppe zu Projekten oder in einem gesamten Netzwerk zu austauschen kann. Und das ist so eines der Teile, die Bundling möglich macht, dass man sich beispielsweise als Business Club viel aktiver, viel intensiver auch austauschen kann und darüber auch sehen kann, wer an den nächsten Netzwerk-Events teilnimmt, ne? Weil das kennt, glaube ich, jeder, dass man zu einem Event hingeht, dann gibt es manchmal noch eine Liste, wer dann teilnimmt, die hat man nicht wirklich Zeit, komplett durchzulesen und hinterher erkennt man also, ah Mist, wenn ich gewusst hätte, dass die Anouk auch da ist, dann hätte ich sie vielleicht vor Ort schon ansprechen können und das passiert dank unserer App nicht, da kann man schon vorher sehen, wer teilnimmt und kann dann gegebenenfalls auch vor Ort schon Gespräche einplanen.
Ist das ein Unterschied, ne, weil du ja diese digitalen Lösungen dann letztendlich, ne, ausarbeitest, Unterschied mit Deutschland und den Niederlanden? Also was hörst du da von deinen Kollegen? Haben die da ähnliche Themen, wie ihr sie habt oder läuft es eigentlich ganz smooth? Wie erfährst du das?
Generell sind die Holländer in meinen Augen tatsächlich viel aktiver, was Networking betrifft, ne, dass sie auch auf Events viel offener auf Leute hinzugehen. Die Deutschen hingegen erwarten, dass sie angesprochen werden. Aber ansonsten stelle ich einen sehr, sehr großen Bedarf auch am Austausch untereinander fest. Na, ich finde es auch super zu sehen, wie interessiert auch beide Parteien sind, zu erfahren, was sich jenseits der Grenze abspielt. Na, ich glaube, da können wir als Deutsche sehr, sehr viel von den Holländern oder Niederländern lernen, aber auch umgekehrt. Ne? Und ich glaube, das ist gerade auch so die Genauigkeit, ne, wie wir Deutschen arbeiten im holländischen Markt oder sehr gefragt ist.
Irgendwie ist ja, wenn Deutschland und Niederlande zusammen spielt, ne, das beste Team, ne, eigentlich,
ja, tatsächlich,
was man sich vorstellen kann. Ne?
Das stimmt.
Wenn wir mal auf der sportlichen Ebene auch nochmal ich denke immer noch auch im Fußball wäre so ein Mix gar nicht so verkehrt mit
Absolut.
Anzubringen, aber gut. Und was du schon sagst, das Interesse für beide Märkte ist auch da. Aber nochmal so, vielleicht nochmal den Gedanken, das Digitale an sich, also würdest du sagen, die Niederländer sind auch digitaler als die Deutschen oder würdest du sagen, nee, das ist eigentlich ähnlich?
Ja.
Also jetzt gerade in Bezug auf, was du mit eurer App, ne, was ihr merkt.
Also definitiv sind die Niederländer digitaler als wir Deutschen. Ich glaube, da kann man auch sehr leicht recherchieren. Gibt da so einen Digitalisierungsindex. Ja, da ist Deutschland gerade so im grauen Mittelmaß. Ne, fast schon erschreckend, wenn man ehrlich ist, hinter welchen Ländern Deutschland sich zum Teil einrangiert. Und da muss man ganz klar sagen, also in Deutschland sind wir nicht so digital, wie wir es uns gerne wünschen. Mhm.
Was kann man machen? Also ich glaube, ne, man darf sich ja nicht vorbeiziehen lassen von anderen Ländern, ne? Beziehungsweise ich habe ja das Gefühl, ich sage sehr ungern müssen, dass ich habe das Wort eigentlich aus meinem Wortschatz gestrichen, aber in dem Fall würde ich sagen, wir müssen, ne, digitaler werden auf dem deutschen Markt.
Definitiv.
Wie kann man das voranbringen? Also was braucht's?
Also zunächst mal glaube ich, dass wir uns das Leben zum Teil selber schwer machen durch Gesetze, ne? Auch DSGVO. Ne? Also wenn man sich vorstellt, vor einigen Jahren bist du einfach zum Arzt hingegangen und das war's. Ne? Mittlerweile, was man alles ausfüllen muss, damit die überhaupt irgendwelche Daten erfassen dürfen. Ne? Auch eine digitale Krankenakte, die wir jetzt gerade erst an den Start bringen in Deutschland. Ja, eigentlich verwunderlich, dass es nicht möglich ist, dass Ärzte untereinander Einblick in eine Gesundheitsakte haben. Ja, und da tun sich andere Länder zum Teil deutlich leichter. Das muss man ganz klar sagen. Es ist sicher gut, dass wir in Deutschland gewisse Vorschriften haben, die aber auch definitiv blockieren. Auch ganz einfaches Beispiel. Ne? Wir sind ja bei Digitalisierung auch immer bei der Handynutzung schnell angekommen. Mhm. Also wie oft wir auch, oder ich zumindest im Auto unterwegs bin und merke, dass mein Telefonnetz abbricht, was dann vielleicht eher Netzausbau ist und nicht, ja, aber auch zwangsläufig dann so ein bisschen Digitalisierung übergeht. Also da glaube ich, würden wir uns das in Deutschland manchmal leichter tun, wenn wir, sagen wir, alle fünf oder die fünf auch mal gerade sein lassen und ja, dann gewisse Regeln vielleicht auch ein bisschen verschlanken und uns im Bereich Digitalisierung das Leben nicht selber so schwer machen würden.
Naja, das ist schade, ne, dass es manchmal so selbst auch selbst irgendwie formiert ist. Ich glaube aber auch wahrscheinlich Ängste zu nehmen und Sachen einfach mal auszuprobieren, oder? Ich glaube, wenn man damit, und das finde ich jetzt so schön an eurer App, ich glaube, wenn man einfach damit mal herumspielt, in Anführungsstrichen, ne, und merkt, was kann man eigentlich alles machen? Also es ist ja auch ein Herantasten, oder? Was helfen kann.
Ja, absolut. Ne, manchmal muss man Leute ja auch so ein bisschen zu ihrem eigenen Glück zwingen. Und wir sehen halt ganz häufig, dass wenn auch Leute mit einer Plattform von uns gestartet sind, wie glücklich sie sind. Na, wir sagen häufig selber oder wir wissen auch, dass wir nicht unbedingt eine Must-Have-Plattform sind. Aber wenn man dann so eine Mitarbeiter-App zum Beispiel auch nutzt oder auch im Bereich des Fußballsports oder generell im Profisport im Allgemeinen plus Business-Clubs, dann sieht man eigentlich erst, welche Vorteile das hat. Und wenn man dann wieder so bei den Unterschieden zwischen den Niederlanden und Deutschland sind, dann tun sich die Niederländer da dort leichter. Die sehen was, die finden das gut und sagen, hey, wann kann ich anfangen? Und dann geht es auch relativ schnell los, auch wenn das Ganze noch gar nicht bis zum Ende durchgeplant ist. Ja, dann sind es vielleicht mal nur 80 oder 90%, aber Hauptsache, man ist gestartet, weil man es für gut befindet. Und das finde ich echt interessant, einfach diese Anpacker-Mentalität, auch mal Dinge auszuprobieren, wie du gerade gesagt hast. Und dann kriegen wir ganz häufig dann echt die Rückmeldung, ne, dass man eigentlich schon hätte viel früher starten müssen, aber diese Hemmschwelle ist in Deutschland dann vermeintlich größer als in den Niederlanden.
Ja, das empfinde ich auch so als Vorteil, wenn man, ich gehöre zu in der Tat auch so einer Type, die einfach mal startet, obwohl es noch nicht so durchdacht ist in vielen Hinsichten. Und ja, man fällt zwar manchmal auch hin, ne, weil es dann vielleicht nicht ganz das ist, was man erwartet hat, aber mit den Learnings, die man macht, ist man oft schneller weiter als das, was gut geplant ist und dann erst, ich weiß nicht, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später beginnt, ne, weil man dann auch Learning by Doing, ne, in dem Falle vielleicht auch umgesetzt hat.
Ja, genau. Vielleicht muss es gar nicht immer der deutsche Perfektionismus sein, ne, sondern auch dieses Try and Error oder Learning by Doing, ne, was du gerade sagst. Ich glaube, damit kommt man tatsächlich schneller voran, weil ich das betrachte mit so einem Zyklus in Holland. Da ist dann manchmal schon nach 3-4 Wochen der Kunde am Start und legt einfach mal los. Ne. Und in Deutschland dauert es dann 3-4 Monate, bis man überhaupt zu einem Entscheidungsprozess kommt, ne, teilweise auch noch länger. Und diesen Vorsprung haben dann zum Teil wirklich die Niederländer oder auch andere europäische Länder, ne, dass sie einfach mal sagen, komm, wir versuchen einfach mal was. Ne? Wir starten einfach mal und gucken, wie sich dann gewisse Dinge entwickeln und anpassen lassen. Und das ist super schön auch zu sehen, wie sich auch so eine App von uns dann entwickelt oder wenn man auch mal auf so Kundenplattformen drauf guckt, ne, wie die nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr aussieht. Das ist halt super schön zu sehen, weil wir auch kein starres Konstrukt sind, sondern da lassen sich ganz, ganz viele Dinge mit individuell anpassen. Nur dafür muss man erst überhaupt mal anfangen.
Absolut. Was ich ganz spannend finde, wir haben uns das letzte Mal beim deutsch-niederländischen Business-Frühstück getroffen vom Generalkonsulat und der DNHK, genau, und NRW Global Business. Und ich meine, dass du gesagt hättest, du wärst gerade von irgendwie JWD aus Süddeutschland gekommen. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, merkst du denn auch Unterschiede zwischen hier unserem Rheinland, also gerade für die Holländer oder Niederländer, die uns zuhören und den deutschen Markt betreten wollen? Da gibt es Unterschiede in Deutschland, ne? Ob jetzt Rheinland oder München. Ich selbst habe auch in beiden Bundesländern schon gewohnt. Wie würdest du das sagen? Oder Bayern, ne, dann in dem Falle.
Ja, das.
Da kamst du doch her, ne? Oder? Da hatte ich das, habe ich das falsch
gemacht? Ja, meine Kinder sind tatsächlich beide in Regensburg geboren. Ich habe insgesamt 5 Jahre in Bayern gewohnt. Habe auch das Glück gehabt, mal ein halbes Jahr in Ostdeutschland leben zu dürfen. Komme ja gebürtig aus dem Norden. Also cool. Von dem her kann ich auch die regionalen Unterschiede schon ein Stück weit einordnen und ich glaube, das brauchen wir auch nicht wegdiskutieren. Ne? Regionale Unterschiede sind in Deutschland definitiv auch vorhanden. Und wenn man das aber einordnen kann und auch die Leute ein bisschen zu nehmen weiß, dann funktioniert das eigentlich relativ entspannt. Also da merke ich tatsächlich nicht so die ganz großen Unterschiede innerhalb einer Region, dass jemand dann offener oder empfänglicher ist für ein digitales Produkt oder für eine Dienstleistung. Da ist tatsächlich dann eher so dieser Unterschied zwischen den Niederlanden und Deutschland auffälliger, als dass ich jetzt sagen würde, zwischen Nord- und Süddeutschland oder Ost und West gibt es jetzt einen Riesenunterschied. Das habe ich so bisher noch nicht festgestellt.
Nicht erfahren, okay. Ja, ich habe in der Zeit in Bayern schon erfahren, dass es, also ich habe da sehr gerne gelebt, muss ich echt sagen. Ich fand es toll, ich fand auch die Umgebung toll. Ist mal was, ne, lecker anders in dem Sinne, über die Berge zu sprechen, als ne, vielleicht dann die niederländische Küste, das hat mir auch gefallen, muss ich sagen, und die, vor allem die Nähe zu Österreich und Südtirol. Aber ich habe sie schon auch als etwas traditioneller noch erfahren als im Rheinland. Also, ne, oder zum Beispiel auch die Connection mit den Niederlanden finde ich manchmal noch hier im Rheinland etwas größer als München, obwohl natürlich in München auch ein ganz wichtiger Standort für viele niederländische Unternehmen sind. Ne? Wie erfährst du das von den niederländischen Wurzeln her, die ihr habt? Also kannst du da genauso punkten wie hier in NRW oder ist es da noch was anderes?
Also du hast erstmal definitiv recht, ne, dass die Münchner sehr stolz sind, auch Bayern zu sein. Also das ich würde fast sagen, nationalstolz schon. Ne? Also die lassen einen auch durchaus spüren, wenn du nicht aus Bayern kommst oder selbst in Bayern wird dann ja noch unterschieden zwischen Oberfranken und Oberbayern und welche Unterschiede es dann da alles vor Ort noch gibt, bezogen auf die Niederlande. Habe ich jetzt schon so festgestellt, dass man in NRW sehr offen ist den Niederländern gegenüber, einfach auch aufgrund der regionalen Nähe, ne, das muss man schon sagen, insgesamt in Deutschland, und ich glaube, das wissen die Niederländer auch an sich, haben sie schon ja sehr sympathischen Status, so würde ich es mal mit formulieren, bei eigentlich fast allen Deutschen, auch glaube ich dem geschuldet, dass wir sowohl im Entertainment-Bereich als auch im Sport ja sehr viel Berührungspunkte auch zu Niederländern haben. Ob es fällt gerade Raphael van der Vaart an oder Arjen Robben, Rudi Carrell, ne, aus dem Entertainment-Bereich, also ich glaube, da hatten wir immer Marijke Amado, also man merkt, ich bin doch ein bisschen was älter. Aber ja, generell, das Holländische hat ja auch was Charmantes. Ne? Das hört man, glaube ich, von der Sprache her sehr, sehr gerne in Deutschland. Und von dem, so habe ich zumindest festgestellt, sind Niederländer in Deutschland sehr, sehr gern gesehen, ne? Machen es auch auf ihre Art und Weise sehr, sehr charmant, aber sind auch durchaus sehr verhandlungsgeschickt. Das habe ich auch festgestellt.
Gib mal ein Beispiel. Also, was würdest du sagen?
Ja, in den Niederlanden ist man ja sehr schnell beim Du. Ne? Das ist in Deutschland sicherlich auch noch eine andere Thematik. Und über dieses Du, was in Deutschland ja eher ein bisschen was Freundschaftliches ist, versuchen den Chillen auch eher so auf so eine freundschaftliche Ebene zu ziehen und dann, sag ich mal, hintenrum noch ein bisschen mehr Nachlass zu bekommen oder wie auch immer, ne? Und ein Geschäft einzutüten. Na, da wissen die Niederländer schon mit zu spielen und sind da auch sehr, ja, ich sag mal, sind Geschäftsmänner durch und durch.
Ja, ja. Und Geschäftsfrauen an definitiv. Der Stelle sei auch noch erwähnt.
Selbstverständlich. So viel Zeit muss sein.
So viel Zeit muss sein. Ich erkenne das auch. Ja, und was du sagst, also zum einen noch ganz kurz zu Bayern. Ich war dann mit jemandem, mit Freunden waren wir essen. Und dann fragte der im Restaurant jemand, und hat es geschmeckt? Und dann habe ich gesagt, ja, ist lecker. Und dann sagte der nachher, Anouk, das kannst du nicht sagen. Lecker, lecker, das sagt man hier nicht in Bayern. Und dann dachte ich, oh Gott, habe ich schon wieder ein Fauxpas gemacht. Aber das wäre eine Beleidigung. Ich sage, ja, aber in Holland sagen wir eben alle lecker, ja, in Holland, aber wir sind jetzt hier in Bayern. Ich sage, okay, okay. Also das vielleicht nochmal so an der Ecke. Aber wenn wir noch ganz kurz über Essen und Trinken sprechen, hier zur Schörkruber-Gruppe gehört ja Paulaner und Heineken. Na, also in der Hinsicht sind wir uns da auch wieder ganz, ganz nah, was Bayern und die Niederlande miteinander verbinden kann.
Ja, beim Bier muss man ja selbst in NRW schon aufpassen, über welches Bier wir sprechen.
Ja, ja, das ist so. Das ist so. Ich habe eine Zeit in Düsseldorf gelebt, da ist nochmal ganz anders als in Köln. Wo lebst du jetzt, Mario? Wo bist du? In welcher Ecke?
An der Kante von Mönchengladbach. Bin aber generell nicht so der Biertrinker. Wenn, dann müsste ich natürlich beim Bremer Becks bleiben, aber ja, bei dir wird es wahrscheinlich eher das Kölsch sein.
Bei mir ist er eher der Kölsch. Ja, aber ich bin ein riesen Heineken 0,0-Fan, okay. Muss ich ehrlicherweise sagen. Also das ist mein Lieblingsgetränk. Davon habe ich genug im Hause. Das unterstütze ich. Ja, aber Mönchengladbach ist ja auch total nah an den Niederlanden ran. Also ich meine, das ist ja ein Katzensprung. Du bist ein Romont, ne, oder bist ein Venlo. Ich fände ja so mal ganz spannend, wenn ich darf, weil wir haben uns ja damals auch über Fußball schon mal unterhalten. Und ich habe ja gesagt, ich hätte sehr gerne, wenn ich nochmal... Also früher habe ich gedacht, ich würde irgendeine Karriere im Fußball auch machen, nicht als Spielerin, sondern dann eher als Moderatorin oder Kommentatorin ne? Oder im Marketing, habe ich dir auch schon mal gesagt, hätte ich auch cool gefunden.
Würde ich dir auf jeden Fall zutrauen.
Verein, irgendwie damit so reinzugehen. Aber es ist gar nicht so eine einfache, es ist keine einfache Branche, oder Mario? Wie hast du es erfahren, sowohl als Spiel, aber du warst ja nachher auch in anderen Bereichen, ne, im Fußball noch mit liiert. Und jetzt natürlich vom Bündeling bist du auch, ne, glaube ich, in den verschiedenen Clubs noch mit aktiv.
Ja, genau. Also das kann ich schon sagen, dass ich im Fußballbereich mittlerweile oder immer noch ein sehr, sehr großes Netzwerk habe. Ich glaube, in dieses Netzwerk reinzukommen ist gar nicht so ganz einfach, weil es schon ein Stück weit ein geschlossener Bereich ist. Wenn man dann aber einmal Teil dieser Fußballfamilie ist, na, dann kennt man sich auch, dann tauscht man sich sehr offen und transparent aus und ist dann ein Stück weit auch wie so eine kleine Familie. Ne? Man sagt ja so häufig, man sieht sich ja zweimal im Leben und in der Fußball- oder in der Sportwelt im Allgemeinen sieht man sich, glaube ich, dann noch häufiger und das macht es dann auch aus. Ne? Also wirklich dieses in diese Branche reinzukommen, weil es auch hart umkämpft ist, muss man sagen, ist nicht so einfach. Ne? Deswegen kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass obwohl dein großer Wunsch im Sportbereich was zu tun, wo ich dich auch absolut sehen würde, gar nicht so ganz einfach umzusetzen war. Genau, aber wenn man dann erstmal dort mit aufgeschlagen ist und auch gewisse Kontakte dann hat, dann hilft man sich schon stark untereinander und ja, von dem her mag ich den Sportbereich sehr, sehr gerne. Auch das Netzwerken dort finde ich es immer sehr, sehr angenehm, weil man Themen hat, über die man immer sprechen kann. Ja, auch Sport, was Emotionales ist, so ein bisschen losgelöst vom von der gängigen Geschäftswelt oder vom Alltag her. Und da umgehend empfinde ich die Sportnetzwerke auch als sehr, sehr offen und empfänglich fürs Netzwerken.
Ja, Verstand ist da ja nicht immer unbedingt das Leidgebende, sondern die Leidenschaft, glaube ich, und das Herz, was da für einen Verein oder Club schlägt oder wie auch immer, selber oder ein Spieler sehr viel größer. Wie netzwerken die denn? Ich habe ja mal so ein Buch geschrieben über Lecker anders netzwerken, aber in der Tat, ich habe mich eigentlich nie abgefragt, wie netzwerkt man in der Fußballbranche, weil klar, man sieht sich auf dem Spielfeld, ne? Ich weiß nicht wie oft, aber gibt's noch andere Verbünde, wo man sich trifft oder... Weil ich stelle mir das auch so vor, dass dann doch jeder so sehr mit seinem eigenen Verein irgendwie mit mehr engagiert ist, als dass man übergreifend sich auch vernetzt. Also ja. Wo trifft man sich?
Genau, also wenn wir jetzt bei der Sponsorenlandschaft bleiben, dann ist da erstmal das super Schöne, dass man immer einen Anhaltspunkt hat, wo man drüber sprechen kann. Oder das, die aktuelle Tabellenkonstellation oder das letzte Spiel. Für die Vereine als solches gibt es dann verschiedenste ja, Veranstaltung. Ne? Entweder ist es aus einer sportlichen Sicht dann die Tagung, ne, von sportlichen Leitern, mhm, die Trainer bilden sich weiter fort. Ja, letztendlich auch natürlich die Zeit vor und nach dem Spiel, wo man sich austauscht. Ne? Jeder kennt ja diese Pressekonferenzen, ja, wo die Trainer immer dann gemeinsam mit einem Presseverantwortlichen dann vor so einer Sponsorenwand sitzen. Und daher gibt es dann schon genug Möglichkeiten, ne? Teilweise auch in Trainingslagern, Testspiele, wo es dann nicht immer um Punkte geht, da ist die Atmosphäre noch ein bisschen gelöster. Und dahingehend, ja, gerade in so einer Liga sieht man sich ja eh dann mit Hin- und Rückspiel mindestens zweimal in der Saison. Und darüber hinaus dann auch, ja, darf man nicht vergessen, gibt es genug Möglichkeiten, ne, wo man sich zu austauschen kann, wie Ticketing, Sponsoring, Merchandising oder dann natürlich auch zu, wenn man in der sportlichen Ebene bleibt, dann zu Spielern, zu Gegnern auch. Und dahingehend, ja, jeder ist irgendwie als Konkurrent anzusehen, aber dann trotzdem auch so partnerschaftlich, dass man sich untereinander hilft und auch gewisse Informationen irgendwo herbekommt.
Und weil du jetzt gerade sagst, man trainiert ja auch viel und so, ich kann mir vorstellen, diese Disziplin, die man wahrscheinlich als wirklich, ich sage es mal, Amateurfußballer, aber eben auch als professioneller Fußballer haben muss, hilft die dir jetzt auch in deinem jetzigen Job weiter? Also hartnäckig zu bleiben, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, sind das so Eigenschaften, wo du sagen würdest, ja, wenn man als Kind, ne, sowas lernt, ist das auch etwas, was einem später im Berufsleben auch zur Seite stehen kann?
Ja, definitiv. Also ich glaube, gerade so Soft Skills, ne, das sind Dinge, die man nicht unbedingt lernen kann, die trägt man in sich oder entwickelt man dann schon im Jugendalter. Und genau sowas, was du eben gesagt hast, ne, wie Beharrlichkeit, Durchsetzungsvermögen, aber insbesondere auch sich in einem Team einzugliedern. Ne? Weil man darf nicht vergessen, ja, man ist auch im Fußball, Handball, Basketball, Eishockey eigentlich in jeder Mannschaftssportart steht der Mannschaftserfolg immer über dem persönlichen Erfolg. Trotzdem habe ich auch als Fußballer beispielsweise meine eigenen Interessen, ne, dass ich halt in der Startformation stehen will und eben nicht auf der Bank oder der Tribüne sitze. Ne? Und das ist das Interessante, dann wirklich, ne, so seine eigenen Interessen zu verfolgen und sich trotzdem in einem Team einzugliedern und zurechtzufinden, ne, und auch dort seine Meinung zu vertreten und kundzutun und auf sich aufmerksam zu machen. Und dementsprechend kann ich tatsächlich jedem Unternehmen nur empfehlen, Sportler einzustellen. Ne? Und das ist jetzt gar nicht nur auf Fußballer bezogen. Das können genauso gut Radfahrer, Schwimmer und was auch immer sein, weil sie einfach ganz, ganz viele Attribute in meinen Dingen, in meinen Augen mitbringen, die man eben nicht lernen kann. Ne? Alles andere kann man über Fortbildung lernen, kann man sich aneignen. Aber diese Soft Skills, ne, sind in meinen Augen wirklich Attribute, die insbesondere, ja, Sportler ab einem gewissen Leistungsniveau vielleicht auch mitbringen und die extrem kostbar sind.
Ja, also schön gesagt, Mario, und sehr wahr, glaube ich, auch, was du sagst, ne? Und spannend auch, um zu sehen, weil ja nicht jeder Sportler, kann ich mir auch schwierig vorstellen, Mario, vielleicht bei dir ja auch. Du hast dir Träume gehabt und irgendwann muss man vielleicht erkennen, es geht nicht, oder man hat eine Verletzung, ne? Und es ist relativ abrupt, ne, dass es so ein Ende einer ersten Karriere, sage ich dann mal, ist. Darf ich fragen, wie das für dich war? Also
ja, ich habe.
Darf ich so direkt sein?
Sehr gerne. Also ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass ich ohne große Verletzung durch meine Karriere durchgekommen bin, was sicherlich nicht unbedingt normal ist. Aber auch in meiner Karriere gab es sicherlich Rückschläge. Ne? Sprich, ich bin mal ein halbes Jahr mit aussortiert worden. Ne? Auch damit umzugehen ist auch nicht immer ganz leicht. Auch gerade im Jugendbereich verzichtet man auf ganz, ganz viele Dinge, wo Freunde dann vielleicht im Jugendalter oder mit 17, 18, 19 dann auch auf irgendwelche Partys unterwegs waren, war man dann halt am Freitag oder vielleicht auch nochmal am Samstag zu Hause, weil am nächsten Tag ein Spiel war. Ne? Das gehört sicherlich auch mit dazu, verzichten zu können und auch Rückschläge wegzustecken, ne? Ob das jetzt gesundheitlich ist oder auch so im Allgemeinen, sag ich mal, beruflich, ne? Weil der Trainer gerade nicht auf einen setzt. Und das lernt man dann schon sehr, sehr früh, ne? Wirklich mit diesen Widerständen umzugehen, ne? Auch da trotzdem beharrlich zu sein, sich auf eine gewisse Art und Weise auch durchzusetzen, an sich selbst zu glauben, ne? Auch, ja, wir würden heute vielleicht sagen, so Resilienz ist dann sicherlich ein Thema. Und ich glaube, dass Sportler dort schon auf eine gewisse Art und Weise sehr resilient sind, auch wenn Robert Enke fällt mir zum Beispiel ein, auch wenn es dort natürlich Themen gibt, wo auch Depressionen und ähnliche Themen auch im Sportbereich vorhanden sind. Deswegen kann man nicht sagen, dass es jetzt immer alles ganz, ganz einfach ist. Der Sport hat dort sicherlich auch seine Tücken. Das darf man nicht wegdiskutieren. Und
ja, auch ein Druck, oder?
Absolut.
An der Stelle, ne?
Ja, und man hat zum Teil ein oder zwei Jahresverträge. Wenn es dann mal gesundheitlich nicht gut läuft oder sportlich nicht gut läuft, dann hat das natürlich auch direkt finanzielle Auswirkungen. Oder man ist auf einmal nach einem oder zwei Jahren auf einmal nach einer guten Zeit auf einmal arbeitslos. Auch das ist im Sportbereich ein Thema, was häufig übersehen wird. Also der Fußballbereich und der Sport im Allgemeinen ist definitiv nicht einfach. Und häufig sehen wir immer nur die schillernden Figuren, als Florian Wirtz, der für viele Millionen nach Liverpool wechselt. Das sind dann Themen, die...
Ist aber auch ein Druck, oder? Wenn man so verkauft wird. Ich meine, der muss jetzt ja auch in Liverpool, muss der jetzt auch leisten, oder? Denkt er sich wahrscheinlich, wenn er für, ich weiß nicht, was waren es, wie viele Millionen?
Ja, 150 Millionen stehen irgendwo im Raum. Aber ja, klar, auch das ist ein Druck, liefern zu müssen. Andersrum, behaupte ich mal, bekommt er genug...
Mit 150 Millionen?
Bekommt er genug Schmerzensgeld, dass es verkaufen wird, wenn es auch mal nicht so gut läuft.
Würde ich mich auch dafür hinstellen.
Ja, da ist dann vielleicht ein Anliegen, das tatsächlich ein bisschen schwieriger, wo es dann auch um eine Existenz geht, wo man nicht so viel Geld beiseite legen kann. Und trotzdem... und viele, viele andere Sportarten dann genauso mitzusehen. Wenn man im Basketball, auch im Volleyball-Profibereich, wo man nicht so viel Geld zur Verfügung hat als Verein und dementsprechend auch nicht als Spieler verdient, das vergisst man dann ja. Auch das sind alles Leistungssportler oder denken wir mal an die Olympiateilnehmer, wie schnell die wieder aus der Öffentlichkeit verschwinden, obwohl die gerade mit einer Gold-, Silber- oder Bronzemedaille nach Hause gekommen sind. Und dementsprechend, ja, Fußball ist sehr, sehr im Fokus, aber auch andere Sportarten, darf man nicht vergessen. Gibt es ganz, ganz tolle Athleten und auch da kann ich nochmal Rat an alle Arbeitgeber, beschäftigt ihr euch mit solchen Leuten, da habt ihr sicherlich ganz spannende Arbeitnehmer auf dem Markt.
Ja, und ich kann mir vorstellen, also bei mir ist das immer so gewesen, Mario, für mich war das der perfekte Mix, dieses Deutsch-Niederländische zu haben, also ich liebe es, in Deutschland zu leben und mit niederländischen Firmen zu arbeiten oder mit dem DNL Speed daten, da warst du ja auch schon mal, oder als Moderatorin oder wie auch immer, mehrsprachig dann unterwegs zu sein. War das bei dir auch so, dass nachdem du dann beim Autohaus warst und dann eben jetzt hier bei Bindeling angefangen hast, dass du gedacht hast, perfekt, eigentlich kann sowohl in meiner Sportnische, in der Community, wo es wahrscheinlich auch so ein Klassentreffengefühl gibt, wie im deutsch-niederländischen Community, und da dann eben sowohl deine Leidenschaft und dein Beruf dann zu vereinen, mehr oder weniger, also natürlich lecker anders, also nicht mehr als Spieler, aber trotzdem irgendwie sehr eng verbunden zu sein mit der Branche?
Ja, das Match war für mich nahezu perfekt, muss man wirklich sagen, den Sport oder die Kontakte in der Sportwelt mit einbringen zu können. Trotzdem, was mir sehr liegt, dieses Netzwerken im Allgemeinen, auch bei den Businessclubs, bei den verschiedenen Veranstaltungen präsent zu sein. Leute kennenzulernen, in Austausch zu kommen. Also das muss ich wirklich sagen, das liebe ich einfach. Was hingegen im Autohaus wirklich fast schon verwunderlich und verrückt war, ja, diese Starrheit, wirklich zu sagen, du musst morgens noch, wie mit der Stechuhr, du musst morgens da sein, du musst bis abends bleiben. Es gab keine Flexibilität. Und das habe ich tatsächlich bei uns ganz, ganz anders erlebt. Also wirklich, ich kann mich nahezu frei bewegen, was auch mir einen gewissen Raum gibt und auch dieses Vertrauen im Allgemeinen, was auch durchaus niederländische Mentalität ist, so einen Vertrauensvorschuss zu spüren, und mich dann einfach auch in den ganzen Netzwerken austoben zu dürfen. Also da bin ich wirklich extrem glücklich, auf die Art und Weise netzwerken zu dürfen und letztendlich meine ganzen Erfahrungen, Skills in das Unternehmen mit einbringen zu können. Da muss man schon sagen, passt nahezu perfekt.
Die Faust aufs Auge. Kannst du nochmal so, hast du so zwei, drei Netzwerktipps für Leute, die auch vielleicht gerne netzwerken würden, aber vielleicht gar nicht so sehr das Netzwerk geht in sich haben, wie du das hast? Was würdest du denen empfehlen?
Ja, definitiv. Also zum einen offen sein, auf Leute zugehen, weil letztendlich sind alle aus dem mehr oder weniger gleichen Grund dort, sich untereinander kennenzulernen und auszutauschen. Das Zweite, was ich definitiv empfehle, ist nicht mit dem Vertriebshammer durch die Gegend zu laufen, sondern vielmehr wirklich offen daran, ist vielleicht auch ein bisschen was Deutsches, du schmunzelst schon, sondern viel offener und interessierter an den Leuten zu sein. Weil wenn man die Leute kennenlernt, wenn man wirklich weiß, was die beschäftigt, wenn man daran interessiert ist, auch die Personen kennenzulernen, dann erfährt man viel, viel schneller, was die Leute beschäftigt, wo der Schuh drückt und wo man dann vielleicht auch selber helfen oder vernetzen kann. Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr gern mache, zu hören, hey, wo gibt es jemand in meinem Netzwerk, mit dem ich dich vernetzen kann, damit er oder sie dir weiterhelfen kann. Und vielleicht eher auf ein oder zwei Netzwerke im ersten Schritt beschränken, weil es dann wirklich wichtig ist, auch gesehen, wiedererkannt zu werden und dieses Vertrauen auch aufzubauen. Ne? Dann, sagen wir so, Netzwerk-Hopping, ne, habe ich am Anfang vielleicht auch noch mehr gemacht, ist, glaube ich, nicht so zielführend. Ne? Dahingehend lieber auf ein, zwei oder maximal drei Netzwerke fokussieren, dort halt regelmäßig präsent sein, Leute kennenlernen und über die Kontakte, die man dann in dem Netzwerk hat, wieder die Nächsten und die Nächsten und die Nächsten kennenzulernen. Dann macht es halt auch irgendwann Spaß, ne? Weil dann sind es auf Dauer keine Geschäftspartner mehr, sondern im Idealfall auch Freunde oder sehr, sehr gute Bekannte. Mhm. Und ja, so ähnlich wie ich mich immer freue, dich wiederzusehen, das ist dann auch mit anderen Leuten, weil man sie einfach dann besser kennengelernt hat. Und das empfehle ich auf jeden Fall. Lernt die Personen dahinter kennen und versucht nicht immer nur mit dem Vertriebsbauchladen durch die Gegend zu laufen.
Ja, super. Dankeschön für die Tipps. Ich musste lachen bei deinem zweiten Tipp, weil in der Tat, als ich mein Buch geschrieben habe über das Lecker anders Netzwerken, war einer in München, den hatte ich gefragt, was wäre denn so dein Tipp? Und da sagte der zu mir, ja, komm nicht mit dem Verlobungsring schon beim ersten Treffen an. So im Sinne von, ne? Ja. Direkt zu versuchen, sich an jemanden zu binden, wo man den oder die noch gar nicht kennt. Ich fand das so ein schönes Bild, weil wer würde in der Tat so einen Verlobungsring direkt auspacken beim ersten Treffen? Aber in der Tat mit Visitenkarten und was manchmal so wirklich so Verkaufsgespräche sind, da denke ich manchmal, ah, da bist jetzt eigentlich zu früh. Ne? Bau doch erstmal Vertrauen auf. Gerade hier auf dem Deutschmarkt, ja, also für alle Niederländer, die uns zuhören, glaube ich, desto noch wichtiger, dass man erstmal so eine Vertrauensbasis schafft. Ich glaube, bei den Niederländern kann man schon mal direkt da irgendwie sofort mit irgendwas kommen. Also man kann zumindest mal ausprobieren. Aber ich glaube, in Deutschland wäre das eh auch nicht mein Tipp.
Ja, definitiv. Ne? Das ist noch ein kleiner Unterschied, ne? Dass die Deutschen da sicherlich vorsichtiger sind und ein bisschen mehr Anlaufzeit brauchen, bis sie dann vielleicht auch von dem Sie zum Du übergehen. Und ja. Genau, ne? Also der Trust-Faktor ist da, glaube ich, sehr, sehr hoch anzusiedeln.
Ja, am Ende, ich weiß nicht mal, ob du meinen Podcast schon mal gehört hast, aber gibt's ja immer so ein kurzes Quiz, lecker anders Quiz. Und die Frage, die dann zum Schluss ist mit dem Fußball, haben wir ja schon gestellt. Jetzt fange ich dann doch noch mal ganz kurz an mit dem Thema Berge oder Meer, beziehungsweise ein niederländisches Meer. Wofür würdest du dich entscheiden?
Fürs Meer.
Auch fürs Niederländische oder wärst du dann eher in Spanien angekommen?
Sowohl auch als auch. Also weg. Auch wir fahren durchaus ans Niederländische Meer. Renesse ist ja hier von der Ecke aus sehr, sehr gerne angefahren. Also von dem her gerne auch das Niederländische Meer.
Ja, auch Renesse war ich als 16-jähriges Mädchen bis, ich weiß nicht, zu meinem 25. war ich jedes Jahr. War echt mein Lieblingsort. Da gibt es ganz, ganz schöne Ecken. Okay, also mehr, spannend. Und wenn wir jetzt Bier sagen würden, kennst du auch niederländisches Bier oder bleibst du dann doch bei deinem Bremer?
Ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht völlig daneben liege. Aber Amstel müsste, glaube ich, ein niederländisches Bier sein. Ja. Man merkt, ich bin nicht so sehr der Biertrinker, wenn dann tatsächlich auch...
Ein bisschen mehr Weintrinker.
Ja, wenn dann eher Radler tatsächlich oder ein halbtrockener Wein, also generell aber gar nicht so sehr viel Alkohol. Wenn dann eher tatsächlich, sage ich ja, ein Beck's Lemon, ne, wenn man heimatverbunden ist. Ansonsten darf es gerne was mit in Radlerform sein.
Ja, Beck's Lemon finde ich auch noch ganz lecker. Und ich glaube, dieses nicht alkoholische Bier, ne, oder überhaupt Getränke wächst und wächst, weil die Leute, glaube ich, doch weniger Alkohol trinken, als das früher der Fall war. Was ich ja persönlich eine sehr gute Entwicklung finde, weil ich selbst auch so gut wie gar keinen Alkohol trinke, sage ich mal, also ab und an mal, aber eigentlich nicht wirklich. Und sagen muss, es gibt wirklich lecker anders Alternativen.
Das stimmt, zum Alkohol. Gerade wenn man nach dem Netzwerk-Event noch fahren muss, dann lieber auf Alkohol verzichten.
Das sowieso. Und als Sportler, Mario, durftest du Alkohol trinken? Durftest du ungesund essen bei McDonald's oder irgendwie sowas?
Ja, man merkt da natürlich schon, dass ein Burger direkt vorm Training nicht unbedingt das Beste ist. Deswegen verzichtet man da dann schon aus Prinzip drauf. Aber auch da gibt es natürlich Cheat Days, ne? Oder wenn du nach dem Spiel am Samstag gewonnen hast, dann warst du auch mit der Mannschaft mal unterwegs feiern. Die Bayern sind jetzt ja, glaube ich, irgendwo auf Ibiza gewesen, wie man hat lesen können. Und auch das gehört mit dazu. Ne? Man sagt ja immer so schön Feste.
Die werden da kein alkoholfreies Bier getrunken.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Und Feste muss man...
Champagner.
Ja, wahrscheinlich bei denen, ne? Also Feste muss man so feiern, wie sie fallen, ne? Und auch das gehört im Sport natürlich mit dazu, nur ja, zum angemessenen Zeitpunkt, ne? Du kannst jetzt nicht irgendwo dann ein, zwei Tage vorm Spiel dann irgendwo es krachen lassen, so genauso wie du es wahrscheinlich nicht in
einem wie unser Kölner Spieler hier.
Ja.
Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Genau. aber ja, ne, das gehört ja auch, denke ich mal, in der Berufswelt ist es ähnlich, ne? Wenn du früh morgens um 7 im Büro sitzen musst, ne? Dann ist sicherlich nicht unbedingt ratsam, bis 4, 5 Uhr noch unterwegs zu sein. Ja, gehört auch damit dazu. Auch da gibt es Phasen, wo man sich vielleicht mal besser gehen lassen kann und mal nicht. Generell sollte man als Sportler und ja, auch als normaler Arbeitnehmer schon ein bisschen auf seine Gesundheit und seinen Körper achten.
Ja, da über Ernährung gesprochen, ist es bei dir eher Käse oder Wurst?
Tatsächlich Wurst.
Habt ihr Essenspläne bekommen? Also was Ernährung betrifft, Mario, musstest du dich nach so einer Diät, also mal abgesehen jetzt von diesen Partymomenten, die man mal hatte, aber musste man sich da wirklich Longevity, wie man das heutzutage sehr schön sagt, ne, ernähren? Oder konnte man das schon mit eigenen, ich sag jetzt mal, mit eigenen Gedanken dann selbst füllen?
Ja, ich glaube, war schon in der Lage, meinen normalen Essensplan umzusetzen. Es gab schon mal Ernährungsberater, ne, die gewisse Tipps gegeben haben, die ich aber so in der Regel eigentlich nicht brauchte. Ich esse gern lecker, ich esse gern gut und dahingehend dann aber auch gesund. Also ich bin jetzt nicht der typische Fastfood-Esser. Ja, mal ist es auch mit dabei, aber lieber frisch und selbst gekocht und dann auch qualitativ gut. Aber bei manch einem wäre vielleicht ein Ernährungsplan gar nicht ganz verkehrt gewesen.
Also ich kann dir nicht die Frage stellen, ob Currywurst oder Frikadell.
Das ist tatsächlich schwierig. Ne? Aber
weil du gerade Wurst sagst.
Ja, dann würde ich bei der Currywurst bleiben dann doch.
Sehr lecker auch, sehr lecker. Ja, und Fußball haben wir schon besprochen. Ich habe jetzt gerade herausgefunden, wir nehmen das Interview hier am 23.06. auf. Es kommt ein bisschen später raus, aber am 25.06.1988, Mario, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Also ich war 13, du warst wahrscheinlich jünger als ich. Aber da hat die Niederlande die Europameisterschaft gewonnen am 25. Juni und hat in der Tat im Halbfinale Deutschland besiegt. Und ich weiß noch, als 13-jähriges Mädchen, auf jeden Fall, ich fand es alles sehr, sehr aufregend. Warst du da schon geboren, Mario, oder noch sehr klein?
Ja, ich war 6 Jahre alt und hatte tatsächlich auch ein Van Nistelrooy-Trikot damals. Ich muss mich korrigieren. Van Basten, sorry, Marco Van Basten war es, sorry.
Ja, Van Basten, ja. Ja, das haben mit dir, glaube ich, einige damals. Das war ja auch eine mega, also das muss ich jetzt, also ich meine, gut, vielleicht kommt das, wenn man aus der Zeit kommt, aber ich fand das eine mega Elftal, genauso wie die Deutsche zu der Zeit für mich auch einfach unvergessen ist und war.
Ja, wir haben es dann ja zwei Jahre später Zeit. Etwas besser gemacht.
Da hat Deutschland uns dann etwas besser gemacht, aber eben mein Halbfinale. Also ich meine, das ist ja schon mal zu dem Zeitpunkt zumindest gut. Und ich glaube, die Deutschen haben sich dann auch gefreut, dass sie es 2 Jahre später besser gemacht haben. Ja, sometimes you win, ne? Sometimes you lose. Das ist auch gehört im Leben dazu, richtig. Mario. Wahrscheinlich ist das auch eine Spielermentalität, oder? Dass man damit umgehen kann.
Ja, absolut. Sowohl von Spiel zu Spiel, ne, wie man das so schön sagt, aber auch schon innerhalb von 90 Minuten im Fußball, da ne, kann sich vieles so schnell ändern, ne, und dementsprechend auch immer wieder ein Stück weit an sich glauben und auch wenn es mal gerade nicht so gut läuft, sowohl beruflich als auch vielleicht im Sport, da immer wieder an sich zu glauben und dran zu bleiben, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ne, und wie du sagst, sometimes you win, sometimes you lose. Das Schöne ist, nach Regen kommt auch immer wieder Sonnenschein. Und wenn man nach draußen guckt, auch die Pflanzen brauchen beides. Die brauchen ein bisschen Regen und ein bisschen Sonnenschein. Und das brauchen wir, glaube ich, auch.
Das hast du schön gesagt. Das finde ich jetzt schöne Abschlussworte. Und für alle die noch mehr wissen wollen über Bundling oder über den Mario, ich werde in die Shownotes auch dein LinkedIn-Profil teilen, wenn du einverstanden bist damit, Mario, und eure Webseite.
Gerne.
Und vielleicht hast du ja noch ein paar andere, ich sag jetzt mal, Links, die für euch auch interessant sind oder diejenigen, die uns zuhören, euch dann da auch noch mal besser, dich noch besser finden können. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Danke dafür.
Ich schlage dann doch Nederlands af, Mario. Weet jij hoe het heet op Nederlands tot ziens nog op andere manieren te gaan zeggen? Zeg jij soms op andere manieren tot ziens in het Nederlands? Du hast verstanden, was ich gesagt habe.
Ja, drei Viertel würde ich sagen. Aber bevor ich falsch antworte, müsstest du es wahrscheinlich noch einmal komplett auf Deutsch.
Wie sagst du auf Niederländisch, wenn du das tust, auf Wiedersehen oder tschüss?
Ja, meistens auf Deutsch.
Meistens auf Deutsch.
Okay. Sonst ist es tut morgen.
Ich gehofft, dass wir, ja, tut morgen. Ja. Helemaal gut. Ja, super. So einfach kann es manchmal sein.
Manchmal, ne? Ja.
Einfach versuchen, es auf Deutsch, auf Niederländisch ein bisschen auszuspringen. Ja, tut morgen. Tot gauw. Hartelijke groetjes. Doei. Tot de volgende keer. So.
Gibt es Varianten. Doei geht immer.
Und doei geht immer. Also, dann sage ich auch an dieser Stelle einfach doei. Bis zum nächsten Mal. Und nochmal danke, Mario, für das schöne Gespräch.
Doei.
Das war's. Tschüss.
En tot gauw. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.